LoRa International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Herzlich willkommen bei LoRa München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie LoRa München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International. Diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to join the mood. Have you ever had a bottle of action? It's based on a network connection. It's right, don't include lemon seeds. Which go for field basic needs.
Das Menschenrecht auf Nahrung. Weltweit achten, schützen, gewährleisten. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to journal mood. Have you ever had a bottle of action? It's based on a network connection. It's right, don't include lemon seeds. Which go for field basic needs.
Zur Konferenz Policies Against Hunger Ende Juni haben das Landwirtschaftsministerium und das Deutsche Institut für Menschenrechte eine Broschüre veröffentlicht. Diese trägt den Titel „Das Menschenrecht auf Nahrung – weltweit achten, schützen, gewährleisten“. FIRN wurde bei der Erstellung dieser Studie mehrfach konsultiert. Unter anderem werden drei frühere erfolgreiche Fälle aus der FIRN-Arbeit dargestellt. In Guatemala unterstützt die FIRN PlantagenarbeiterInnen im Kampf um Arbeits- und Landrechte. In Nepal wurde das Recht auf Nahrung unter Beteiligung von FIRN bereits 2015 in der Verfassung verankert. Und in Indien begleitete FIRN Initiativen für eine gesetzlich garantierte Schulverpflegung. Wie verstehen wir das Recht auf Nahrung heute? Welche Fortschritte, Rückschritte und Herausforderungen lassen sich erkennen? Wie wird das Recht auf Nahrung aktuell umgesetzt? Wie kann diese Umsetzung gefördert werden? Im ersten Teil der Sendung gehen wir auf einige dieser Fragen ein, wie sie auch in der Studie beantwortet werden. Wie immer zeigen wir dabei konkrete Beispiele aus der FIRN-Arbeit auf.
Menschen können ohne Nahrung nicht leben. Laut den Vereinten Nationen waren im Jahr 2023 etwa 733 Millionen Menschen von Hunger betroffen, weltweit jeder 11. Mensch. Dabei wäre genug für alle da. In Kalorien gerechnet steht mehr Nahrung zur Verfügung, als für die Versorgung der Weltbevölkerung notwendig ist. Hunger ist demnach keine Frage von Unterproduktion, sondern von Verteilung. Doch der Zugang zu angemessener Nahrung, also die Möglichkeit, Nahrungsmittel selbst zu produzieren oder ein ausreichendes Einkommen durch eigene Arbeit für deren Erwerb zu erwirtschaften, ist für viele Menschen leider immer wieder bedroht oder er wird verweigert. Das Recht auf angemessene Nahrung ist Teil des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard, der im Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 formuliert ist. Das Recht auf Nahrung ist seit 1966 völkerrechtlich verbindlich. Es ist in Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte im sogenannten UN-Sozialpakt verankert. Das Recht auf Nahrung ist unteilbar verwoben mit der Verwirklichung anderer Menschenrechte, wie etwa dem Recht auf Gesundheit oder dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wird zum Beispiel einer indigenen Gemeinschaft der Zugang zu ihrem Land verwehrt, auf dem sie ihre Lebensmittel anbaut, wird ihr Recht auf angemessene Nahrung und dadurch auch ihr Recht auf Gesundheit verletzt.
Im Jahr 1993 unterstrich die Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte in ihrer Abschlusserklärung genau deshalb die Unteilbarkeit aller Menschenrechte. Das heißt, alle Menschenrechte sind miteinander verbunden und bedingen einander. Es ist nicht möglich, einzelne Menschenrechte anzuerkennen und andere wiederum nicht. Einfach ausgedrückt, einem Menschen, der hungert, hilft auch sein Recht auf Meinungsfreiheit nicht viel. Diese Anerkennung auch der sozialen Menschenrechte bedeutete auch für das Recht auf Nahrung Rückenwind auf der internationalen Agenda. Der politische Durchbruch auf internationaler Ebene erfolgte auf dem Welternährungsgipfel 1996 in Rom. Dort versammelten sich hochrangige Vertreter und Vertreterinnen aus 185 Ländern sowie der EU, um auf die alarmierend hohen Hungerzahlen weltweit zu reagieren. Während man vorher in der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, kurz FAO, vor allem über die Sicherung der Welternährung gesprochen hatte, bekannten sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen in der Gipfelerklärung nun auch zur Umsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung. Der UN-Ausschuss für den Sozialpakt hielt daraufhin fest, das Recht auf Nahrung ist verwirklicht, Zitat, wenn alle Menschen jederzeit physisch und wirtschaftlich Zugang zu angemessener Nahrung oder den Mitteln zu ihrer Beschaffung haben.
Auf diese allgemeine Bemerkung folgten die sogenannten freiwilligen Leitlinien zum Recht auf Nahrung, ein praxisorientierter Leitfaden zur Umsetzung dieses Rechts. Sie wurden zwischen den Jahren 2002 und 2004 im Welternährungsausschuss verhandelt und 2004 von der FAO einstimmig verabschiedet. Die Leitlinien sind ein Bekenntnis aller Mitgliedstaaten der FAO, dieses zentrale Menschenrecht Realität werden zu lassen. Sie sind ein Meilenstein auf dem Weg, Hunger und Ernährungsunsicherheit mit Hilfe von Menschenrechten zu überwinden.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema das Menschenrecht auf Nahrung weltweit achten, schützen, gewährleisten.
Mehr als 170 Staaten haben den UN-Sozialpakt ratifiziert. Sie verpflichten sich damit auch, das Recht auf Nahrung zu achten, zu schützen und zu gewährleisten und über entsprechende Maßnahmen Rechenschaft abzulegen. Ein wichtiger Hebel für die Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung ist beispielsweise die Gemeinschaftsverpflegung. In Deutschland werden täglich mehr als 40 Millionen Portionen Essen über Gemeinschaftsverpflegung ausgegeben, darunter an rund 6 Millionen Kinder und Jugendliche täglich in Kitas und Schulen. Gerade für diese Gruppe ist es wichtig, ein gesundheitsförderliches, schmackhaftes und zugängliches Verpflegungsangebot zu gewährleisten. Ein Bürgerrat unter dem Thema Ernährung im Wandel hat dem Deutschen Bundestag im Jahr 2024 empfohlen, ein kostenfreies, qualitativ hochwertiges Mittagessen für alle SchülerInnen in Deutschland anzubieten. Bislang ist Berlin das erste und einzige Bundesland in Deutschland, das ein kostenloses Mittagessen für alle Kinder bis einschließlich der 6. Klasse anbietet.
Ein weiteres Beispiel kommt aus Brasilien. Brasilien hat auf bislang einmalige Weise das Zusammenspiel umgesetzt von nachhaltiger öffentlicher Beschaffung, Schulessen, frischer und standorttypischer Produktion sowie von lokalen und regionalen Wertschöpfungsketten. Grundlage war die Einführung der Strategie Fome Zero, wörtlich übersetzt Null Hunger, unter Präsident Lula. Für die Umsetzung dieser Strategie arbeiteten verschiedene brasilianische Ministerien Hand in Hand, zum Beispiel das Ministerium für kleinbäuerliche Landwirtschaft und das Ministerium für Gesundheit. Ein zentraler Pfeiler war die Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Regierung. Von der Umsetzung der Strategie profitierten zwischen den Jahren 2003 und 2014 sehr viele Brasilianerinnen und Brasilianer. Die Armuts- und Hungerquote konnte halbiert werden. Die Kindersterblichkeit verringerte sich deutlich. Auch die Einkommen vieler kleinbäuerlicher Produzentinnen und Produzenten verbesserten sich durch deren Eingliederung in das öffentliche Beschaffungssystem. Michael Windfuhr, stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte sowie Gründungsmitglied von FIAN, kommentiert diesen Erfolg folgendermaßen. In Brasilien etwa schaffte man es, mit dem Null-Hunger-Programm in 4 Jahren von der Weltkarte der Hungerstaaten zu verschwinden. Das war die schnellste Reduktion von Hunger überhaupt. Es wurden Sozialhilfeprogramme für Bürger realisiert. Auch Schulernährung war Teil dieses Erfolgspaketes. Dann kam eine andere Regierung, die das alles aufgehoben hat. Der Hunger wuchs nachweislich wieder an. Brasilien war zurück auf der Hungerweltkarte. Jetzt ist die neue Regierung bemüht, diesen Misserfolg zurückzudrehen. Das zeigt, es liegt wesentlich an der Qualität der Arbeit der Regierung. Sie hat eine Menge Möglichkeiten. Ende des Zitats.
Die Menschenrechte sind unteilbar und hängen miteinander zusammen. Aber viele Staaten behandeln wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte immer noch als nachrangig gegenüber den bürgerlichen und politischen Rechten, wie etwa dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Beispiele aus aller Welt machen jedoch deutlich, die Ausgestaltung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte als individuelle Grundrechte ist möglich. Gerichte können durch eine menschenrechtsfreundliche Anwendung des nationalen Rechts dabei eine wichtige Rolle spielen. Dies zeigt auch folgendes Beispiel aus Indien. Obwohl Indien ein stetiges Wirtschaftswachstum verzeichnet, profitieren längst nicht alle Menschen davon. In keinem anderen Land leben mehr unterernährte Menschen als in Indien. Mehr als 40% aller indischen Kinder gelten als chronisch unterernährt. Im Jahr 2001 reichte die Organisation People's Union for Civil Liberties aus dem Bundesstaat Rajasthan beim obersten Gerichtshof eine Petition ein. Sie forderte die Regierung auf, das Recht auf Nahrung für die hungernde Bevölkerung zu gewährleisten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Getreidevorräte verrotteten, während Menschen hungerten. Dabei berief sich die Organisation auf die indische Verfassung, die das Recht auf Leben garantiert. Dies, so die Kläger, schließe das Recht auf Nahrung ein. Das oberste Gericht folgte dieser Argumentation. Die Entscheidung des obersten Gerichts war die rechtliche Grundlage für das im Jahr 2013 erlassene nationale Gesetz zur Ernährungssicherheit. Dieses war ein Ergebnis jahrelanger intensiver Verhandlungen von Politik und Zivilgesellschaft, allen voran der indischen Right-to-Food-Kampagne. Seitdem haben InderInnen einen gesetzlichen Anspruch darauf, an bestehenden Regierungsprogrammen teilzuhaben. Nahrung wird nun als Menschenrecht verstanden und der Staat somit in die Pflicht genommen, grundlegende Ansprüche zu befriedigen. Der oberste Gerichtshof hat somit maßgeblich zu einer besseren Umsetzung des Rechts auf Nahrung in Indien beigetragen.
Dies wirkte sich auch auf ein Beispiel der FIAN-Arbeit aus. Bereits seit 1995 gab es in einigen Teilen Indiens Pilotprogramme zur Schulverpflegung. Auf Grundlage der Entscheidung des obersten Gerichts wurde es zum nationalen Programm, das allen Schulkindern in Indien den Anspruch auf ein warmes Schulessen am Tag garantiert. Die Bundesstaaten Uttar Pradesh, Bihar und Jharkhand setzten diese gesetzlichen Vorgaben des obersten Gerichts jedoch zunächst nicht um. In Uttar Pradesh, dem ärmsten Bundesstaat, unterstützte FIAN eine breite Kampagne für die Schulspeisungsprogramme. Zudem klärte FIAN die Bevölkerung über ihre Rechte auf, die daraufhin Druck auf die Regierung ausübte. Im Jahr 2004 stimmte die Regierung von Uttar Pradesh schließlich der Umsetzung des Schulspeisungsprogrammes in 16 Distrikten zu. Dadurch erhielten an mehr als 90.000 Grundschulen mehr als 15 Millionen Kinder Zugang zu einer Mahlzeit. Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema das Menschenrecht auf Nahrung. Weltweit achten, schützen, gewährleisten.
Immer wieder nutzen zivilgesellschaftliche Organisationen gesetzliche Grundlagen, um ihr Recht auf Nahrung einzufordern. Die bisher genannten Fälle aus Brasilien und Indien sind keine Ausnahme. Wir zeigen Ihnen weitere vergangene und aktuelle Beispiele. In Guatemala beschlossen 47 Landarbeiterfamilien einer Finca bereits im Jahr 1992 aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen und niedriger Löhne eine Gewerkschaft zu gründen. Die Eigentümer der Finca entließen daraufhin die Arbeiterinnen, die dagegen klagten. In ihrer Klage argumentierten die Arbeiterinnen auch mit dem Recht auf Nahrung, dass sie durch zu niedrige Löhne verletzt sahen. Das Gericht entschied, dass der Betrieb die Lohnausfälle entschädigen und alle Arbeiter wieder einstellen muss. Als die Entscheidung nicht umgesetzt wurde, startete FIAN mit nationalen und internationalen Partnern eine Kampagne, um auf die menschenrechtlichen Verpflichtungen des Staates hinzuweisen. Mit Erfolg. Der Präsident ernannte einen Beauftragten, der mit den Arbeitern im Jahr 2004 ein Übereinkommen aushandelte. Sie erhielten 55% der Löhne, die sie seit ihrer widerrechtlichen Entlassung vor 12 Jahren erhalten hätten. Zudem zahlten die Plantagenbesitzer eine Entschädigung, mit der die ArbeiterInnen das Land kaufen konnten, auf dem sie nun lebten.
Viele moderne Verfassungen enthalten wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte als Grundrechte. Südafrikas Verfassung von 1996 war hierbei für viele Länder ein Vorbild. Dieser in den 1990er Jahren entstandene Trend dauert an. Mali verankerte im Jahr 2023 das Recht auf Nahrung in seiner Verfassung. Kolumbien kündigte im Januar 2025 an, das Recht auf Nahrung für alle Bürgerinnen und Bürger in seine Verfassung aufzunehmen. Bislang war es nur für Kinder, Mütter und bedürftige ältere Menschen geschützt. Die Verfassung eines Staates steht über allen Gesetzen eines Staates und ist der Maßstab für die Entwicklung neuer Gesetze. Die Verankerung von Rechten in der Verfassung bietet somit eine Möglichkeit, den Schutz vieler Rechte dauerhaft zu garantieren, über Regierungswechsel hinaus. In einigen Staaten wird das Recht auf Nahrung durch die Verankerung in der Verfassung unmittelbar vor Gerichten einklagbar. Das ist unter anderem in Südafrika, Brasilien und Kolumbien der Fall. Andere Staaten erlassen einfache Gesetze zum Recht auf Nahrung. Beispielsweise wurde in Nepal 2018 ein Gesetz erlassen, das die Umsetzung des Rechts auf Nahrung regelt. Die Verfassung von Nepal schützt seit dem Jahr 2015 das Recht auf Nahrung und der damit verbundenen Freiheit von lebensbedrohendem Hunger. Ein zivilgesellschaftliches Bündnis, koordiniert durch die nepalesische FIAN-Sektion, engagierte sich auf dieser Grundlage für ein Gesetz zum Recht auf Nahrung, das im Jahr 2018 verabschiedet wurde.
Ja, zu diesem Thema ist uns jetzt zugeschaltet Sabine Papst. Sie ist Asienkoordinatorin bei FIAN International in Heidelberg. Sabine, herzlich willkommen. Vielen Dank schon mal im Voraus, dass du uns Auskunft geben wirst über dieses Thema. Wir haben gerade gehört, dass das Recht auf Nahrung in Nepal im Jahr 2015 explizit in die Verfassung des Landes aufgenommen wurde. Wie ist denn das genau in der Verfassung formuliert?
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier dabei sein kann. Vielen Dank für diese Einladung. Und ja, das ist richtig. In Nepal ist das Recht auf Nahrung als fundamentales Recht in der Verfassung verankert. Es war ja in Nepal so, dass nach der Abschaffung der Monarchie im Jahr 2006 eine verfassungsgebende Versammlung einberufen wurde, die dann eine neue Verfassung erarbeitete. Und dieser politische Wandel eben von der Monarchie zur Demokratie inklusive einer neuen Verfassung bot dann auch eine gute Gelegenheit, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte in diesen Verfassungsgebungsprozess mit einzubeziehen. Und es gab eine breite Erkenntnis darüber, dass die Verweigerung dieser Rechte eine der Hauptursachen für den bewaffneten Konflikt war, der dann letztlich zur Abschaffung der Monarchie geführt hat. Und das hat dann auch zu weitreichenden entsprechenden verfassungsrechtlichen Garantien geführt. Jetzt zur genauen Formulierung. Da heißt es in der Verfassung unter Artikel 36 Recht auf Nahrung. Erstens, jeder Bürger hat das Recht auf Nahrung. Zweitens, jeder Bürger hat das Recht vor einer lebensbedrohlichen Situation aufgrund von Nahrungsmittelknappheit geschützt zu sein. Drittens, jeder Bürger hat das Recht auf Ernährungssouveränität in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Also das steht dazu in der Verfassung. Ich weiß nicht, Ernährungssouveränität ist vielleicht nicht allen ein Begriff. Ich erkläre es ganz kurz. Das ist das Recht von Menschen, über die Art und Weise der Produktion, der Verteilung und auch der Konsumtion von Lebensmitteln selbst bestimmen zu können. Und sie ist das Recht zur demokratischen Gestaltung des eigenen Agrarsystems, ohne dabei anderen oder der Umwelt zu schaden. Das in Kürze. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch weitere wesentliche Grundrechte erwähnen, die in der nepalischen Verfassung erwähnt werden. Also da sind zum Beispiel die Rechte auf Arbeit verbrieft, das Recht auf Wohnen, auf Gesundheitsversorgung, auf eine saubere Umwelt, auf soziale Sicherheit. Es gibt Grundrechte zu den Rechten von Frauen, Kindern, von Menschen mit Behinderungen und anderen besonders marginalisierten Bevölkerungsgruppen. Außerdem das Recht auf Schutz vor Diskriminierung und Ausbeutung. Außerdem ist auch eine Landreform als Teil der Leitprinzipien der Verfassung vorgeschrieben.
Ja, das klingt ja alles schon sehr weitreichend und ausführlich durchdacht. Es hat ja auch weiter Folgen nach sich gezogen, dahingehend, dass 3 Jahre später, 2018, ein weiteres Gesetz verabschiedet wurde, das die Umsetzung dieses Rechts auf Nahrung genauer regeln soll. Was steht denn da so drin? Wie lautet denn da der Inhalt dieses Gesetzes wiederum?
Genau, also das erste in der Verfassung ist ja ein Grundrecht und jetzt wurde dieses Grundrecht in ein Gesetz überführt, 3 Jahre später. Und in dem Gesetz geht es vor allem um Folgendes, also in dem Gesetz wird der diskriminierungsfreie Zugang zu nahrhaften und auch kulturell akzeptierten Lebensmitteln betont. Der Schutz vor Hunger ist darin definiert und der nachhaltige Zugang zu Nahrungsmitteln für besonders schutzbedürftige Personen oder Familien. Das Gesetz definiert und erläutert auch das Konzept der Ernährungssouveränität und es hebt insbesondere Rechte von Landwirten und Landwirtinnen hervor. Diese werden genauer definiert und umfassen jetzt nicht nur Bauern und Bäuerinnen mit eigenem Land, sondern auch Landarbeiterinnen und auch landwirtschaftliche Handwerker und Handwerkerinnen. Dann werden auch Partizipations- und Selbstbestimmungsrechte unter diesem Gesetz aufgeführt und es regelt auch unter anderem Kompensationszahlungen bei Ernteausfällen und es regelt auch Bestimmungen zum Erhalt der Biodiversität. Eine besondere Rolle kommt in dem Gesetz den Frauen zu. Es ist vorgesehen, Ausweise für Lebensmittelhilfen auszustellen für besonders bedürftige Personengruppen, die bestimmt werden sollen. Und auf diesen Ausweisen ist vorgesehen, die Namen des ältesten weiblichen Mitglieds der betreffenden Haushalte aufzuführen. Also das ist dann immer auf den Namen der ältesten Frau im Haushalt ausgestellt. Also wenn weibliche Mitglieder in dem Haushalt über 18 Jahre alt sind. Nur wenn das nicht der Fall ist, dann kann es auch ein männliches Mitglied sein. Im Gesetz sind darüber hinaus auch noch Umsetzungsmaßnahmen aufgeführt. Also zum Beispiel geht es um die Erstellung von Ernährungsstrategien und auch von Bildungsmaßnahmen. Es wird aufgeführt, dass die Etablierung von Ernährungsräten vorgesehen ist auf nationaler und auf Provinzebene, die Einrichtung von Ernährungskomitees und auf lokaler Ebene und eine nationale Ernährungsstrategie entwickelt werden soll, sowie weitere Programme zur Ernährungssicherheit. Dann werden weiterhin begleitende Maßnahmen aufgelistet, wie zum Beispiel notwendige Datenerhebungen zur Identifizierung von besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen, dann die Definition von Standards, was eigentlich als gesunde Nahrung zu verstehen ist, die Etablierung einer Lager- und Nahrungsverteilstruktur, um auch bei Nahrungskrisen dann entsprechend Nahrungsmittel verteilen zu können. Dann wird auch aufgeführt, was jeweils dann auch einen Katastrophenfall ausmacht, wenn es zu einer Nahrungskrise kommt, um den dann entsprechend ausrufen zu können. Und ja, auch es ist weiter vorgesehen, entsprechende Kapazitäten zur Versorgung zu etablieren und last not least ein verpflichtendes Monitoring auch einzuführen, um bewerten zu können, ob dieses Gesetz dann auch entsprechend erfolgreich umgesetzt wird und wurde.
Ja, das hört sich ja danach an, als hätten sich das nicht nur Regierungsbeamte oder wer auch immer ausgedacht, sondern dass da die Zivilgesellschaft wahrscheinlich in hohem Maße auch mitgeredet hat, damit überhaupt diese Details alle rauskommen. Kann man das so sagen? Hat die Zivilgesellschaft hier wirklich mitgearbeitet, speziell auch FIAN natürlich?
Ja, das ist schon sehr richtig. Also, dass das Gesetz überhaupt innerhalb von 3 Jahren verabschiedet wurde, ist zum einen einer Klausel in der Verfassung zu verdanken, die die Verabschiedung von Gesetzen zu den verbrieften Grundrechten innerhalb von 3 Jahren vorschreibt. Also die Regierung war sozusagen gezwungen, diese Grundrechte in Gesetze zu überführen und war daher auch unter Handlungsdruck. Aber natürlich spielten in diesem Zusammenhang die Sensibilisierungskampagnen, Advocacy-Arbeit von Organisationen wie FIAN Nepal eine ganz entscheidende Rolle. Also FIAN Nepal war tatsächlich eine der führenden Organisationen neben einigen Bauernorganisationen und der Right to Food-Kampagne bei der Einführung des Gesetzes, also bei der Kampagne zur Einführung des Gesetzes. Insbesondere konnte FIAN Nepal auch besonders betroffene Menschen mit in diese Kampagne einbinden und machte die dann auch wirkungsvoller. Also FIAN Nepal hat schon seit 2007 Falldokumentationen und Analysen durchgeführt, Betroffenen, die dann die Betroffenen in die Lage versetzt haben, ihre eigene Situation besser zu verstehen und handlungsfähig zu werden, diese Situation dann entsprechend anzugehen. Und solche Leute, die sozusagen dann eine größere Fähigkeit schon entwickelt haben, überhaupt für ihre Rechte einzutreten, sind dann in dieser Kampagne auch aktiv geworden. Aber es war auch wichtig, dass kooperativ mit Vertretern der Regierung zusammengearbeitet wurde. Und deswegen war es dann auch so, dass der Gesetzentwurf, der von der Zivilgesellschaft, also eben auch angeblich von FIAN Nepal mit formuliert wurde, dann auch positiv aufgenommen und in großen Teilen dann auch so umgesetzt wurde. Vielleicht auch noch wichtig darauf hinzuweisen, dass die Kampagne auch vom Büro des Hochkommissariats für Menschenrechte unterstützt wurde, das zu der Zeit in Nepal noch ansässig war, und auch durch die Welternährungsorganisation, die FAO.
Ja, vielleicht zum Schluss. Es wurden ja schon Einzelfälle zumindest angedeutet. Kann man ein paar Beispiele nennen kurz, die zeigen, dass sich jetzt diese verbesserte juristische Position auch wirklich konkret niedergeschlagen hat für die Menschen?
Ja, also da gibt es schon sehr, sehr viele gute Beispiele. Ich wollte nur kurz noch darauf hinweisen, dass das Gesetz an sich ja ein Meilenstein war, aber aus Sicht der zivilgesellschaftlichen Akteure viele Dinge nach wie vor unklar waren. Und deswegen haben die sich sehr lange dafür eingesetzt, eine Verordnung zu verabschieden, die dezidiert dann regelt, wie die gesetzlichen Bestimmungen im Detail umzusetzen sind. Weil sehr oft die Erfahrung gemacht wurde, es steht zwar im Gesetz, aber den beteiligten Zuständigen ist überhaupt nicht klar, was das eigentlich dann bedeutet, wie die Zuständigkeiten geregelt sind und so weiter. Und diese Verordnung wurde dann 2024 auch verabschiedet. Das heißt, jetzt hat man das Grundgesetz, man hat das Gesetz und man hat eine Durchführungsbestimmung und ist eigentlich von daher wirklich gut gerüstet, um das Recht auf Nahrung Realität werden zu lassen. Genau, aber jetzt zu den Entwicklungen, die durch diese ganze rechtliche Rahmengesetzgebung angestoßen wurden. Also einmal möchte ich auf die Statistiken einfach mal hinweisen. Also in Nepal leben 30 Millionen Menschen ungefähr. Ungefähr 1,7 Millionen leiden an Unterernährung. Das sind ungefähr 2,7% der Bevölkerung. Das ist aber die Hälfte von dem, was 2018 der Fall war. Also seit 2018 hat sich der Anteil der unterernährten Bevölkerung in Nepal fast halbiert. Und im globalen Hungerindex von 2024 belegt Nepal Platz 68 von 127 Ländern. Das klingt jetzt erstmal nicht so toll, aber das Hungeraufkommen ist nicht stark, sondern moderat. Und Nepal liegt weit vor anderen Ländern in Südasien. Also Bangladesch liegt auf Platz 84 und Pakistan Platz 109, Indien auf Platz 105. Also Nepal hat wirklich eine sehr bemerkenswerte Entwicklung zu verzeichnen und hat seine Position kontinuierlich verbessert. Also inwieweit das jetzt tatsächlich mit diesem Gesetz zusammenhängt, kann man jetzt natürlich nicht unbedingt so schlussfolgern, aber es hatte sicherlich schon seinen Anteil daran. Genau, man sieht auch, was so auf der lokalen und auf der Ebene der Provinzen sich alles entwickelt, was mit diesem Gesetz sehr eng zu tun hat. Also nur zum Hintergrund, Nepal ist verwaltungstechnisch in 7 Provinzen aufgeteilt, ist ein föderaler Staat und in 293 Gemeinden. Und von diesen 7 Provinzregierungen haben bereits 4 entsprechende Maßnahmen initiiert, um das Gesetz auch auf Provinzebene zu etablieren. Also es wurden zum Beispiel in einer Provinz schon Richtlinien zur Bildung von einem Ernährungsrat verabschiedet. In einer Provinz soll eine Biogemeinde eingerichtet werden. Es soll der Konsum einheimischer Agrarprodukte gefördert werden. Und eine Provinz hat auch schon eine Bauernrente initiiert, die dann auch entsprechend dem Gesetz zum Recht auf Nahrung bis Ende des Jahres dann auch umgesetzt werden soll. Und in einer Provinz wurde tatsächlich ein Provinzgesetz zum Recht auf Nahrung und die entsprechende Durchführungsbestimmung bereits verabschiedet. Diese Provinz hat sich zur biologischen bzw. pestizidfreien Provinz erklärt. Sie fördert seit 2023 Biodünger und biologische Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen und den Bioanbau und hat auch ein Labor zum Testen von Pestizidrückständen eingerichtet. Also Pestizidrückstände in der Nahrung sind ein Riesenproblem in Nepal und viele Menschen haben überhaupt gar keine Möglichkeit, überhaupt zu wissen, welche Nahrungsmittel belastet sind und welche nicht. Dann wird das Gesetz auch auf lokaler Ebene umgesetzt. Also mittlerweile haben 12 Gemeinden von diesen 293 bereits eine lokale Ernährungsstrategie verabschiedet und in 5 Gemeinden wurden jeweils lokale Ernährungskoordinationskomitees etabliert. Also das so zum Rahmen. Also da sieht man schon, dass diese Gesetzesbestimmungen auch Auswirkungen haben auf was vor Ort passiert. Dann möchte ich vielleicht noch zum Abschluss auf einen Fall eingehen, zu dem Fear Nepal sich schon länger engagiert hat. Also es gibt ja viele Fälle, wo Fear Nepal dazu beigetragen hat, dass Betroffene ihr Recht auf Nahrung einfordern konnten und auch realisieren konnten. In diesem Fall geht es um die Halias. Das ist die Bezeichnung für landwirtschaftliche Arbeiter, die bis 2008 als Schuldknechte, also sozusagen fast Leibeigene, gearbeitet haben. Mit der Einführung der Demokratie wurde die Schuldknechtschaft abgeschafft und diese Schuldknechte wurden befreit. Allerdings haben die in der Regel keinen Landbesitz und die meisten von ihnen leben nach wie vor unter sehr prekären Bedingungen, also müssen sich als Lohnarbeiter verdingen und viele von ihnen leben tatsächlich nur von einer Mahlzeit pro Tag, also sind auch von der Ernährung her wirklich sehr, sehr marginalisiert. Durch die Unterstützung von Fear Nepal haben dann die Betroffenen begonnen, sich an die zuständigen Behörden zu wenden und hatten dann schon kleinere Erfolge. Sie erhielten zum Beispiel Mittel für den Bau von Häusern. Das fing schon an, bevor das Recht auf Nahrung ein Gesetz wurde. Aber es gab ja auch schon vorher Bestimmungen, die eben genutzt und eingefordert werden konnten. Nach der Verabschiedung des Gesetzes hat dann eine Gemeinde, Budinanda, ein Rehabilitationsprogramm für ehemalige Schuldknechte formuliert und auch eben dieses gesetzlich vorgegebene Ernährungskoordinationskomitee eingerichtet. Und in diesem partizipiert eben als Vertreter der Bauern und Bäuerinnen auch ein Vertreter dieser Halia, der ehemaligen Schuldknechte, und kann sich so auch partizipativ eben in diese Entscheidungsprozesse einbringen. Also das ist schon ein Schritt vorwärts, der ohne dieses Recht auf Nahrung wohl nicht so sich entwickelt hätte.
Ja, vielen Dank für diese ausführliche Darstellung. Ich gehe da jetzt mit einem positiven Gefühl raus aus dem Interview, weil noch sehr viele positive Entwicklungen hier genannt und dargestellt wurden. Und wir hoffen, dass die Entwicklung sich weiter so fortsetzt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Es hat mich gefreut.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema das Menschenrecht auf Nahrung. Weltweit achten, schützen, gewährleisten. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen. Zivilgesellschaftliches Engagement, das sich auf menschenrechtliche Grundlagen stützt, spielt auch in diesem Beispiel eine tragende Rolle.
Vertriebene Familien aus Kambodscha erhalten Entschädigung von thailändischen Zuckergiganten. Über 700 Familien aus Kambodscha gingen rechtlich gegen den thailändischen größten Zuckerproduzenten Asiens vor und erreichten nun eine finanzielle Entschädigung. Die insgesamt rund 3000 Betroffenen wurden in den Jahren 2008 und 2009 von ihrem Land vertrieben, auf dem eine neue Zuckerplantage entstand. Die thailändische Firma Mittelfold Sugar Corporation Limited ist eine der weltweit größten Zuckerproduzenten und Zulieferer von unter anderem Coca-Cola, Mars und Nestle. Durch ein gerichtliches Vermittlungsverfahren erzielten die KlägerInnen im Februar 2025 einen Vergleich mit dem Unternehmen, welches im Mai eine Zahlung an die Betroffenen tätigte. Es ist die erste transnationale Menschenrechtsklage Südostasiens. Als Sammelklage von Nicht-ThailänderInnen vor einem thailändischen Zivilgericht ist dieser menschenrechtsbasierte Prozess richtungsweisend. Das Ergebnis bestätigt, dass die menschenrechtlichen Pflichten von Unternehmen über Staatsgrenzen hinausgehen und die für ihr Handeln auch extraterritoriale Verantwortung tragen. Hier in Deutschland begleitete Hoi Mai eine der Hauptklägerinnen. Wir freuen uns über den Erfolg des 17-jährigen Kampfs der Gemeinden für Entschädigung. Auf der FIAN Homepage befindet sich ein kurzer Film über diesen Fall.
Indien. Eilaktion zu Aquakulturen erfolgreich beendet. Kottaimedu, ein traditionelles Fischerdorf mit mehr als 158 Haushalten, liegt in der Nähe des Buckingham Canal River. Er ist ein wichtiges Ökosystem und fließt durch vier Dörfer der Region. Dieser Wasserweg umfasst Gezeitenzonen, Wattenmeer, Mangroven und Waldreservate. Sie stellen wichtige Ressourcen für den Lebensunterhalt der Gemeinde dar. Bereits im Jahr 2007 begann die Errichtung industrieller Garnelenfarmen im Umkreis von 100 Metern um Kottaimedu. Diese zerstörten die landwirtschaftlichen Flächen, die Artenvielfalt und bedrohten die Lebensgrundlage der Fischerinnen und Fischer. Der Betrieb dieser Schrimpfarmen hatte schwerwiegende ökologische und soziale Folgen, wie die Versalzung des Grundwassers und die Einleitung ungeklärter chemischer Abfälle. Die Fischerinnen und Fischer haben sich an den Bezirksmagistrat und an andere zuständige Behörden gewandt, jedoch ohne Erfolg. Seit 2018 protestierten sie gegen diese Verstöße und veranstalteten Demonstrationen. Am 3. Juni 2025 ordnete nun die indische Küstenaquakulturbehörde endlich die sofortige Schließung der Garnelenfarm in Kottaimedu an, nachdem eine Inspektion schwerwiegende Verstöße bestätigt hatte. Dies stellt einen wichtigen Erfolg für die betroffene Fischergemeinschaft im Einsatz für ihr Recht auf Nahrung, Gesundheit und Umwelt dar.
Menschenrechtsverletzungen in Tansania. Volkswagen muss Beteiligung an CO2-Projekt stoppen. Die Maasai International Solidarity Alliance, kurz MISA, zu deren Mitglieder die Menschenrechtsorganisationen FIAN und die Gesellschaft für bedrohte Völker gehören, setzt sich für die Verteidigung der Menschen- und Landrechte der Maasai im Norden Tansanias ein. In einem Statement an Volkswagen und in einer Pressemitteilung fordert MISA das Unternehmen erneut dazu auf, sich von Kohlenstoffprojekten im Norden Tansanias zu distanzieren. Diese bedrohen laut den Organisationen die dort nomadisch lebenden indigenen Maasai-Gemeinschaften, die seit Jahrhunderten für die Nachhaltigkeit und Biodiversität der Weideflächen und für ihre eigenen Lebensgrundlagen sorgen. Volkswagen ist der Hauptinvestor eines Projekts, das durch geänderte Weideflächennutzung zusätzlichen Kohlenstoff im Boden speichern und somit Kohlenstoffemissionen kompensieren soll. In einem im März 2025 veröffentlichten Forschungsbericht hat MISA die Auswirkungen des Kohlenstoffprojekts untersucht. Gesprächsangebote lehnte Volkswagen trotz wiederholter Anfragen ab. Die Bedrohung für die Masai steht auch vor dem Hintergrund eines sich verschlechternden politischen Umfelds in Tansania. Im Namen der Wirtschaft und auf Kosten der Menschenrechte unterdrückt die tansanische Regierung gewaltsam die Masai, politische Gegner und Menschenrechtsverteidiger. Eine Delegation aus Tansania reist derzeit noch durch Europa, um in Gesprächen mit PolitikerInnen und auf Podiumsveranstaltungen über ihre Lage zu berichten. Anlässlich der Eröffnung der internationalen Automobilausstellung IAA machten VertreterInnen der Münchner Lokalgruppen der Gesellschaft für bedrohte Völker und FIAN vor dem VW-Pavillon am Odeonsplatz auf das Thema aufmerksam.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4 zu einer Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema das Menschenrecht auf Nahrung, weltweit achten, schützen, gewährleisten. Und weiter geht es mit aktuellen Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen.
Heilaktion Ecuador, Feuchtgebiete retten. Las Casas ist eines der wichtigsten Feuchtgebiete von Ecuador. Mit 4000 Hektar Land ist es Teil eines komplexen Wassernetzes, welches als Quelle für tropische Wälder und die vielfältige Tierwelt dient. Darüber hinaus gewährleistet das Feuchtgebiet einen natürlichen Hochwasserschutz und dient der Wasserversorgung der umliegenden Gemeinden. Das fruchtbare Gebiet ist seit Jahrzehnten Ziel der Agrarindustrie. So begann das Unternehmen Export Jame S.A. im Dezember 2021 mit der Entwässerung von einem der Hauptgewässer von Las Casas, ohne entsprechende Umweltgenehmigung zu haben, und legte eine Bananenplantage an. Die Entwässerung und der Einsatz von Pestiziden führten zur Abwanderung von Tierarten, zu Bodenerosion sowie zu lokaler Klimaveränderung. Die Familien von rund 10 bäuerlichen Gemeinden, die früher Ackerbau und Viehzucht für den Eigenbedarf und Verkauf betrieben, können ihren Lebensunterhalt nun nicht mehr bestreiten. Mit der Duldung der Bananenplantage im Feuchtgebiet Las Casas verletzt der ecuadorianische Staat eine Reihe von Rechten. Unter anderem werden die Menschenrechte auf eine gesunde Umwelt, auf Nahrung, auf Wasser und auf Land verletzt. Diese werden sowohl durch die ecuadorianische Verfassung garantiert, als auch durch internationale Instrumente wie den UN-Sozialpakt und die UN-Erklärung für die Rechte von Bauern und Bäuerinnen, UNTROP. Die Regierung Ecuadors wird aufgefordert, die Rechte der Natur und die Menschenrechte der Gemeinden, Feuchtgebiet Las Casas zu respektieren, zu schützen und zu gewährleisten. Die Entwässerungsarbeiten müssen sofort gestoppt und das Feuchtgebiet unter voller Beteiligung der Gemeinden wiederhergestellt werden. Sie können sich an der Eilaktion auf der FIAN Homepage beteiligen unter www.fian.de/aktionen.
Briefaktion zu Bangladesch. Selbstmorde von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Bangladesch ist ein Agrarstaat. Und doch fehlt es an einem grundlegenden Schutz für die Menschen, die die Nahrungsversorgung sichern. Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern leiden unter wachsendem wirtschaftlichen Druck, fehlender staatlicher Unterstützung und einem Markt, der ihnen keine fairen Preise ermöglicht. Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat viele in die Abhängigkeit von teuren chemischen Betriebsmitteln und Saatgut getrieben. Die Folge? Massive Verschuldung und wachsende Verzweiflung. Immer wieder kommt es zu dramatischen Selbstmorden. Menschenrechte wie das Recht auf Nahrung, auf soziale Sicherheit und auf faire Arbeitsbedingungen werden in Bangladesch systematisch verletzt. FIAN fordert die Regierung Bangladeschs auf, menschenrechtliche Verfahren und strukturelle Reformen einzuleiten. Dazu gehören ein gesetzlich verankerter Mindestpreis für Grundnahrungsmittel, die Einrichtung einer unabhängigen Getreidekommission sowie regionale Lager- und Vertriebsinfrastruktur. Kleinbäuerliche Betriebe müssen gezielt unterstützt und der Übergang zur agrarökologischen Produktion gefördert werden. Nur so können Ernährungssouveränität gestärkt, bäuerliche Existenzen gesichert und weitere Tragödien verhindert werden. Auch an dieser Eilaktion können Sie sich auf der FIAN-Homepage beteiligen unter www.fian.de Schrägstrich-Aktionen.
Zum Schluss noch ein Veranstaltungshinweis. Am Samstag, den 15. November 2025, öffnet die Messe München global solidarisch aktiv von 12 bis 17 Uhr im Kulturzentrum Luise ihre Türen. Die Messe lädt Bürgerinnen aller Altersgruppen dazu ein, sich mit globalen Themen zu beschäftigen und konkrete Möglichkeiten kennenzulernen, wie man sich auch von München aus solidarisch engagieren kann. Auf dem Markt der Möglichkeiten finden Sie Themeninseln, zum Beispiel zu Klimaschutz, Menschenrechten, Projekten und Freiwilligendiensten. Auch die Münchner Vierengruppe können Sie hier besuchen. Außerdem werden Vorträge, Lesungen, Roundtables und Kreativaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIEN. Die Münchner FIEN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor. Heute zum Thema das Menschenrecht auf Nahrung, weltweit achten, schützen, gewährleisten. SprecherInnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner, Manfred Keil und Anne Klevenhusen. Wenn Sie Interesse an der FIEN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIEN Deutschland im Internet unter www.fian.de bzw. die Münchner Gruppe unter www.fian.de/München. Auf der Seite www.fian.de können Sie sich unter dem Menüpunkt Mitmachen Aktionen an verschiedenen Eilaktionen beteiligen. Dort können Sie Online-Petitionen unterschreiben, Protestbriefe herunterladen und verschicken. Auf der Homepage von FIEN Deutschland werden Sie über weitere Themen und über die Arbeit der Lokalgruppen informiert. Auch auf Facebook ist FIEN zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIEN Deutschland. FIEN Deutschland in einem Wort. Die internationalen Aktivitäten von FIEN finden Sie auf der Webseite www.fian.org. FIEN hat einen neuen Podcast-Kanal. Menschenrechtliche Themen werden mit spannenden Geschichten, Interviews und Dokumentationen erzählt. Der Podcast kann auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite kostenlos gehört und abonniert werden. In jeder Folge geht es um ein FIEN-Thema und verschiedene Expertinnen und Experten kommen zu Wort. In der aktuellen Folge 3 steht die heute bereits erwähnte Policies Against Hunger-Konferenz im Mittelpunkt. Was ist die Policies Against Hunger-Konferenz? Wie läuft so etwas ab und was wird dort besprochen? Unsere Moderatorin Tine spricht mit den FIEN-Sektionen aus Brasilien, Burkina Faso, Nepal und Sambia über deren Eindrücke von der Konferenz. Die entsprechenden Podcast-Links finden Sie auf der FIEN-Homepage unter www.fian.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.